Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's kachava.com, code NEWS.
Alleluia, alleluia, alleluia. Krishna, alleluia, alleluia.
Das hier ist so ein bisschen der Klang eines Dorfes, das im Krieg fast ausgelöscht worden wäre. Poza Pokrovsk im Süden der Ukraine. Das ist ein Ort, den ich seit fast 3 Jahren begleite, den ich immer wieder besuche. Und dort auch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern spreche. Ein Ort, in dem fast jedes Haus im Krieg zerstört worden ist. Und ein Ort, an dem die Menschen trotzdem wieder anfangen, ihre Toten zu beerdigen, ihre Kinder in die Schule schicken zu wollen, ihre Gärten zu bestellen. Wegen des russischen Angriffskriegs waren hier eigentlich fast alle Einwohnerinnen und Einwohner geflohen. Ein Drittel ist aber mittlerweile zurückgekehrt. Die große Frage ist heute, und da steht Poza Pokrovsk eigentlich so ein bisschen als kleines Teilchen für das große Ganze, wird Poza Pokrovsk wirklich ein lebendiges Dorf wieder oder bleibt es eine Trümmerwüste, in der die Menschen mit großen Versprechungen abgespeist werden?
Im Krisenmodus, der Podcast aus Krisen- und Kriegsgebieten aller Welt mit Journalist Jan Jessen.
Willkommen zum Krisenmodus. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der NRZ und Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Meine Texte und Reportagen lest ihr in der NRZ, der WAZ, im Hamburger Abendblatt, in der Berliner Morgenpost und in allen anderen Zeitungen und Portalen unserer Mediengruppe. Seit Ende 2022 reise ich immer wieder nach Poza Pokrovsk. Das ist ein kleines Dorf zwischen Cherson und Mykolaiv im Süden der Ukraine. Dieses Dorf war über mehrere Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 Frontdorf. Da an einem Hügel jenseits des Dorfes haben russische Streitkräfte gelegen, im Dorf selber die ukrainischen Streitkräfte und die haben sich da über mehrere Monate hinweg beschossen gegenseitig. Und dieses ganze Dorf ist in eine Ruinenlandschaft, in eine Wüstenlandschaft verwandelt worden. Die hatten also pro Tag teilweise um die 400 Einschläge. Also jedes Gebäude wurde zerstört damals. Und wir sind damals dahin gekommen, als wir nach Cherson gefahren sind. Cherson, das ist die einzige Regionalhauptstadt gewesen, die die Russen seinerzeit besetzen konnten nach ihrem Überfall. Und wollten eigentlich eine Geschichte über Cherson machen und die Frage, wie ist das Leben da jetzt nach der Befreiung? Und dann sind wir eben auch durch Poza Pokrovsk gefahren und da haben wir eben gesehen, dass das Dorf eben, wie gesagt, komplett zerstört war, aber wir haben eben auch Menschen in diesem Dorf gesehen. Und dann sind wir da reingegangen und haben uns mit denjenigen unterhalten, die da zurückgekehrt sind. Und das war super spannend. Die haben uns also erzählt, dass von den ehemals 2400 ungefähr Einwohnerinnen und Einwohnern fast alle geflohen waren seinerzeit, bis auf 30, die da geblieben sind. Alte Menschen, behinderte Menschen, die eben nicht fliehen konnten oder nicht fliehen wollten. Die haben in Kellern geschlafen. Die haben jeden Tag diese Bombardements miterlebt. Einige von ihnen sind auch gestorben. Insgesamt 17 Tote hatte das Dorf. Und als wir dann im November 22 zurückgekommen sind, da standen noch ausgebrannte Panzer in den Gärten. Es lagen über Blindgänger. Es gab kein Strom, kein Gas, kein Wasser. Dann haben wir auch jemanden kennengelernt, Oleg. Über den hört er gleich auch noch mehr. Oleg, den hatten uns die anderen Dorfbewohnerinnen und Bewohner empfohlen, weil sie gesagt haben, das ist ein Mann, mit dem du mal reden musst. Denn Oleg ist während der Kampfhandlungen, obwohl er eigentlich geflohen war mit seiner Familie, er hat 2 Söhne, seine Frau, die sind abgehauen wie alle anderen, nach Vinnytsia ins Zentrum der Ukraine und hatte dann aber Dokumente vergessen und Geld vergessen im Dorf und ist deswegen zurückgefahren, hat gesehen, da sind auch 30 Leute, die im Dorf geblieben sind und für die hat er dann überlegt, muss ich was tun? Und Oleg ist dann über Monate während der Kampfhandlungen immer wieder in das Dorf gefahren, hat da Lebensmittel reingebracht, hat da Medikamente reingebracht und andere Dinge. Hilfsorganisationen haben sich damals nicht in das Dorf reingetraut während der Kampfhandlungen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kann man ja vielleicht mit Oleg zusammenarbeiten. Und das haben wir dann auch getan. Also wir haben als Funke Mediengruppe dann sehr, sehr viel Geld gesammelt. 40.000 Euro waren das damals. Haben auch Geld von anderen Spenderinnen und Spendern bekommen und sind dann mit dem Hilfstransport im Dezember 22 in das Dorf gefahren. Da waren an Bord Generatoren, da waren Solarlampen, da waren Inverter, da waren Powerbanks und anderes, damit die Leute dann zumindest mal im Winter ein bisschen Licht haben. Die hatten auch Kettensägen dabei, damit sie Feuerholz klar machen können und sowas. Und das war eigentlich eine ganz tolle Aktion und es war natürlich auch wunderbar zu sehen, als sie uns dann die ersten Bilder geschickt haben, nachdem sie die Solarlampen installiert hatten, dass dieses Dorf also wieder Licht hat. Oleg hat mittlerweile eine Initiative gegründet, mehr Taten, weniger Worte. Und zwar hat er die gegründet, weil er ziemlich enttäuscht ist über die Regierung, da kommen wir gleich noch drauf, die also große Versprechungen gemacht hat, die Posapokrowsk in einem Modelldorf entwickeln wollte. Der Präsident war da, Selenskyj, in diesem Dorf im Frühjahr 23. Und naja, aus den großen Versprechungen ist relativ wenig geworden. Deswegen hat Oleg mit Freunden diese Initiative gegründet. Und er verlegt unter anderem Wasserleitungen, hat Dächer von 140 Häusern gedeckt, hat Gasflaschen verteilt an gerade ältere Leute, damit die im Winter kochen können. Und er hat versucht, eine Perspektive zu schaffen, wo andere längst aufgegeben haben.
Ich bin von hier. Meine Väter und meine Großväter sind von hier. Und ich werde mein Land niemals verraten.
Das sagt Viktor, der ist 77 Jahre alt. Er war auch wie nahezu alle anderen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner geflohen, aber ist 2023 zurückgekommen. Und mittlerweile leben rund 750 Menschen im Dorf. Das waren mal mehr. Das waren mal um die 830 im Sommer vergangenen Jahres. Aber weil die Situation im Dorf eben so ist, wie sie ist, sind jetzt wieder ein paar abgehauen. Und Viktor, wie gesagt, der möchte bleiben. Er sagt, mein Vater ist hier gestorben, meine Großväter sind hier gestorben und beerdigt worden. Das hört man übrigens ganz häufig auch in den ganzen anderen Dörfern in der Ukraine, die wir so besucht haben und wo teilweise dann eben noch Menschen geblieben sind, obwohl da Kampfhandlungen sind, gerade im Osten der Ukraine. Da ist immer wieder die Ansage, ich möchte hier bleiben, gerade von den älteren Menschen, ich möchte hier bleiben, weil meine Eltern, weil meine Großväter, meine Großeltern hier beerdigt worden sind und ich möchte auch hier beerdigt werden. Und Viktor, wie gesagt, ist geflohen, aber ist zurückgekommen und sagt eben, ich möchte hier einfach sein, egal wie schwer das Leben ist. Und ein Problem ist Wasser. Also es gibt immer noch nicht genügend Wasserleitungen, die das Dorf versorgen. Deswegen gibt es eben diese zentrale Wasserstelle, wo ich Viktor getroffen habe, wo er dann Wasser abgeholt hat, um seinen Garten zu bewässern. Klar ist, er kommt eben aus so einer Generation, die die Heimat nicht aufgeben will. Ja, wie gesagt, Wasser ein Riesenproblem. Es sind Leitungen gelegt worden, teilweise eben von privaten Leuten wie Oleg, teilweise von der Regierung, aber es ist immer noch nicht genügend Wasser da. Wenn man durch das Dorf fährt, sieht man das auch. Also es ist viel gemacht worden, also über die ganzen Jahre. Ich war jetzt ein paar Mal in Posapokrowsk. Wir haben auch immer wieder mal in diesem Podcast über das Dorf berichtet. Die Folgen packen wir euch in die Shownotes rein. Und wie gesagt, es ist einiges passiert. Man sieht Bauaktivitäten im Dorf. Aber es ist eben deutlich hinter dem, was die Leute sich eigentlich gewünscht haben. Und an dieser Wasserausgabe im Ort, da habe ich auch Irena getroffen. Sie ist 72. Sie ist da mit dem Fahrrad angekommen und hat also so 6 große Plastikflaschen dabei gehabt, die sie eigentlich am Lenker aufgehängt hatte. Und die wollte sie ja füllen. Das hat sie dann auch gemacht. Und wir haben dann gesagt, pass mal auf, lass uns zu dir fahren. Wenn das okay für dich ist, zeig uns mal, wo du wohnst und wie du lebst, weil sie uns immer auch erzählt hatte, dass ihr Mann gestorben sei. Sie ist also mit ihm in das Dorf zurückgegangen, weil er unbedingt zurück wollte. Und er ist dann nach einem Jahr in einem Schlaganfall gestorben. Jetzt lebt sie mit ihrem schwerbehinderten Sohn in so einem kleinen Tiny-Haus, einem Fertighaus, das eine Hilfsorganisation gebaut hat. Von denen gibt's mehrere in diesem Dorf. Das waren so, also die ersten Sachen, die in dem Dorf gemacht worden waren, waren die Abdeckung von Dächern, einfach durch einfache Planen. Das habe ich dann irgendwann auch mal geschrieben. Das ist das Dorf der blauen Dächer, weil überall eben diese blauen Plastikplanen drauf waren, damit die Bausubstanz darunter eben nicht komplett kaputt geht. Und es gab diese Tiny House, das sind wirklich so ganz kleine Häuschen, auch aus so einer Art Plastik, die ziemlich schnell aufgebaut werden können und wo heute immer noch einige von diesen Menschen leben. Und ja, dann muss man auch sagen, dass das Posapokrowsk ist auch noch ziemlich nah am Kampfgeschehen. 2 Tage bevor wir da hingekommen sind, ist ganz in der Nähe ein großes Munitionsdepot explodiert. Das war wohl ein sehr großer Krach, eine große Explosion, die es da gegeben hat. Und was sie uns auch erzählt haben, die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, dass also im Grunde genommen jede Nacht die Drohnen zu hören sind, die über das Dorf fliegen. Diese Shahid-Drohnen, die die Russen quasi jede Nacht in die Ukraine reinjagen, die machen so einen Sound wie so ein Motorrad und wie so ein hochtoriges Motorrad, was das hört man also sehr, sehr deutlich und das hören sie eben auch jede Nacht. Und insofern haben Menschen wie Irene auch durchaus Sorge, dass sie vielleicht irgendwann das Dorf nochmal verlassen müssen.
Ja, wir sind besorgt. Jeden Tag haben wir Angst, dass wir irgendwann wieder fliehen müssen.
Ja, da gibt es die Angst möglicherweise, dass jetzt die Kriegswalze wieder über das Dorf rollt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Hoffnung und Irene hat mir dann auch ganz stolz gezeigt, in ihrem Garten so ein kleines Gewächshaus. Das ist vom Roten Kreuz gespendet worden und da wachsen Tomaten und Gurken. Und das ist so ein kleines Stück Normalität. Und ich fand das wirklich toll, also diese ältere Dame zu sehen, die in diesem kleinen Tiny House lebt, in dem ihr Sohn liegt, schwer behindert, er brauchte Windeln. Einer der Söhne war auch schon gestorben, gefallen als Soldat. Ein anderer außerhalb des Landes, beziehungsweise ein anderer war auch bei den Streitkräften, um den sie sich natürlich auch Gedanken macht. Und die aber trotzdem nicht aufgegeben hat. Obwohl ihr Mann gestorben ist, einer der Söhne gestorben ist, ein anderer noch im Feld ist, hat sie nicht aufgegeben. Ihr altes Haus, das sie mit ihrem Mann aufgebaut hat, das ist in den Gefechten im Jahr 2022 komplett zerstört worden. Jetzt hat die Regierung angefangen, da einen Rohbau hinzustellen, beziehungsweise ein neues Haus zu bauen. Aber dieses Haus ist einfach ein Rohbau. Die Außenwände sind zwar hochgezogen, doch seit Monaten passiert einfach nichts. Das fand sie ein bisschen verwirrend und irritierend. Also sie in diesem kleinen Tiny House, daneben ein eigentlich schönes, großes Haus, falls es mal fertig werden sollte. Aber die Bauarbeiter sind abgezogen und Irene hat uns erzählt, das läge daran, dass diese Bauarbeiter nicht bezahlt würden. Andererseits haben uns auch Dorfbewohner erzählt, dass manche der Arbeiter mittlerweile an die Front abgezogen werden. Das ist übrigens auch was Oleg ziemlich umtreibt, diesen jungen Mann, von dem ich erzählt habe, der diese Initiative gegründet hat, der immer wieder Angst hat, wenn er an Checkpoints kommt und da kontrolliert wird, dass er möglicherweise dann direkt von den Rekrutierungsoffizieren mitgenommen wird, in ein Trainingscamp geschickt wird, um dann an die Front gejagt zu werden. Also auch ein Riesenproblem, was das Thema Wiederaufbau angeht. Also das gilt übrigens auch nicht nur für Posa Pokrovsk, sondern das gilt natürlich auch für den Rest der Ukraine. Es ist ja viel, viel jetzt mittlerweile zerstört worden. Und gerade in den Gebieten, die wieder befreit worden sind, versucht man natürlich irgendwie den Wiederaufbau zu gestalten, damit die Leute da wieder zurückkehren. Aber wenn es einfach nicht genügend Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, dann ist das natürlich ein Problem. Und für Irene bedeutet das, sie lebt jetzt erstmal weiter in diesem kleinen Fertighaus im Garten, während direkt nebenan eine Baustelle brach liegt. Und diese brachliegende Baustelle ist ein Symbol natürlich für viele. Angefangen wird viel, zu Ende gebracht wird wenig. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für Irenas Haus, sondern für viele andere, an denen wir vorbeigefahren sind. Also manche hatten sogar schon ein Dach drauf, aber dann ist drinnen überhaupt nichts bezugsfertig. Und das finden die Leute dann eben etwas irritierend, um es vorsichtig zu sagen. Ja, und Oleg, wie gesagt, das ist der Mann, den wir schon seit langer, langer Zeit immer wieder treffen vor Ort. Jedes Mal, wenn ich da auf Besuch bin, komme ich vorbei, besuche seine Familie, quatsch mit denen, erzähle, spreche mit denen. Und was ich bei denen wirklich toll finde, ist, also er meckert viel, ist knatschig über die Regierung, will aber, wie gesagt, auch nicht aufgeben. Ist mit seinen Freunden unterwegs, hilft älteren Dorfbewohnern, hat Häuser komplett gedeckt, nicht nur mit der Plastikplane, sondern eben richtig gedeckt, hat Wasserleitungen verlegt, hat, was ich total toll finde, in seiner Straße, am Ende seiner Straße ist so eine große Freifläche und da haben sie dann einen Park angelegt, haben ein Pavillon gebaut, wo man sitzen kann und einfach mal ein Bierchen oder zwei trinken kann. Sie haben in die Bombentrichter, haben sie Bäume gepflanzt, und haben einen Spielplatz dort gebaut. Und wie gesagt, das ist so jemand, der anpackt und das finde ich toll. Er ist dann wiederum das Gesicht auch für viele des Wiederaufbaus im Dorf. Und dann bin ich mit ihm, wie ich das immer mache, mal durchs Dorf gefahren, um zu schauen, wie hat sich Posa Pokrovsk geändert. Und dann sind wir an einen Gedenkplatz gefahren. Das ist im Zentrum des Dorfes. Und auf diesem Gedenkplatz gibt es auch so ein Denkmal, was an die Toten des Zweiten Weltkrieges erinnert, des großen Vaterländischen Krieges, wie sie den ja in der Region nennen. Und damals, als die Ukraine noch zur Sowjetunion gehört, und da sind ganz viele diesen Denkmal, Namen eingraviert von Bewohnern von Posa Pokrovsk, die damals in diesen Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und jetzt sind da auch Bilder von Menschen, die im Krieg gegen die Ukraine gefallen sind. Es wehen ukrainische Fahnen. Und ja, Oleg hat ihm da vorgestanden, seine Baseballkappe abgezogen und hat mir dann erzählt, dass einer der Toten, also von den 6 Toten, kannte er 5, einer ist sein Schwager gewesen. Mit 4 ist er zur Schule gegangen. Eine Schule übrigens, die nicht mehr existiert, also die ist während der Gefechte komplett zerstört worden, genau wie der Kindergarten des Dorfes, genau wie das große Kulturzentrum. Das liegt alles in Trümmern. Das haben sie mittlerweile abgeräumt zumindest. Also die Ruinen stehen nicht mehr, sondern das sind jetzt Freiflächen, wo dann irgendwann mal irgendwas gebaut werden soll. Und in dem Zusammenhang hat Oleg dann nochmal sehr deutlich gemacht, dass er große Angst hat, eingezogen zu werden. Also er ist definitiv kein Mensch, der Lust hat auf Kampf, auf Krieg. Natürlich auch mit dem mahnenden Beispiel vor Augen, was seinem Schwager passiert ist und was seinen Schulkameraden passiert ist. Und er hat dann bei der Gelegenheit auch mal darüber gesprochen, wie er sich seine Heimat wieder vorstellt.
Ehrlich gesagt kann ich mir das im Moment noch gar nicht vorstellen. Es gibt einfach kein klares Bild. Noch ist nicht wirklich klar, was sie hier überhaupt machen wollen. Was wir bisher sehen, ist nur der Abriss der beschädigten Häuser. Aber wie es am Ende aussehen soll, das wissen wir nicht. Ich kann nur sagen, wie ich meine Straße und meine Nachbarschaft so vor mir sehe. Da sehe ich wieder aufgebaute Häuser, saubere Straßen vor jedem Hof, gepflegte Vorgärten. Es gibt schöne Wege mit Pflastersteinen, einen blühenden Park mit Spielplätzen. Da steht vielleicht ein Sommerkino für Kinder. Es gibt sogar ein Schwimmbecken. Kinder hätten dort die Möglichkeit, ihre Zeit gut zu verbringen, genauso wie die Erwachsenen. Und wenn es ums Dorf geht, dann hoffe ich, dass hier wirklich alles wieder aufgebaut wird. Die Schule, der Kindergarten, vielleicht auch ein neues Kulturhaus, vielleicht sogar ein richtiges Kino. Vielleicht auch Sportvereine und Sportplätze. Vielleicht gibt es auch einen großen Park mitten im Dorf. Wir sind übrigens vorbeigefahren, dort, wo die Schule abgetragen wurde. Sie planen dort einen Park anzulegen. Vielleicht mit einem See. Ob das wirklich so kommt, weiß ich nicht. Wir werden sehen.
Das Kino, das hat er übrigens tatsächlich gebaut. Also dieses kleine Kino, von dem er gesprochen hat. Ich hatte also bei dem letzten Mal, als ich da war, konnte ich ihm wieder ein bisschen Geld vorbeibringen, was ich in Deutschland gesammelt hatte. Und dieses Kino ist natürlich kein richtiges Kino, wie man sich das so vorstellt, sondern da haben sie dann einen Beamer angeschafft, haben einen Raum mit so einer großen Leinwand haben. Und da sind jetzt in Kinovorstellungen für die Kinder des Dorfes, die ein relativ langweiliges Leben natürlich haben. Also es gibt für die Kinder so gut wie nichts in dem Dorf. Schule wird mit Distanzunterricht gemacht, also online. Und das mittlerweile, wie gesagt, seit 3 Jahren. Und die Kinder, die haben wir dann auch in dem Park getroffen. Übrigens, da sind sie dann irgendwie, oder zumindest ein paar von den Kindern, die dann die so Räuber und Gendarm spielen in den Trümmern der Häuser, Videos für YouTube drehen, also Gangster gegen gute Gangs spielen, sich dann gegenseitig über den Haufen schießen. Also natürlich nur für die YouTube-Videos, aber das ist eben das, mit dem die Kinder sich da beschäftigen. Und insofern war das natürlich schön, dass Oleg jetzt eben dieses provisorische Kino dahingestellt hat. Aber wie gesagt, was man eben vor allem sieht in Posa-Pokrovsk, sind Baustellen, sind Häuser, die irgendwie angefangen wurden, die aber nicht beendet wurden. Was fertiggestellt worden ist, ist die zentrale Straße im Dorf, also die durch das Dorf durchführt. Posa-Pokrovsk kann man sich so vorstellen, so ein klassisches Straßendorf, also mitten in der Steppe. Durchführt eben eine große Landstraße, die dieses Dorf teilt. Die Landstraße ist mittlerweile saniert worden. Das ist auch wichtig, weil dann natürlich dann auch militärische Transporte drüber laufen. Es gibt Gasleitungen mittlerweile, aber nicht jedes Haus ist angeschlossen. Auch das müssen die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner größtenteils selber machen, die Anschlüsse legen zu ihren Häusern. Es sind Wasserleitungen gelegt worden, aber eben auch nicht, habe ich ja auch schon gesagt, für alle Häuser. Die großen Ruinen sind abgetragen worden, also das Kulturzentrum, die Schule und der Kindergarten. Und irgendwann soll das eben alles neu aufgebaut werden. Aber wie gesagt, das dauert eben alles. Es hängen überall im Dorf noch irgendwie Schilder und Bilder von irgendwelchen Architektenbüros, die sich Gedanken gemacht haben darüber, wie die Posa-Pokrovsk in Zukunft aussehen soll. Da wurden also, wie gesagt, von der Regierung große Versprechungen gemacht. Es wurde gesagt, Posa-Pokrovsk werde ein Modelldorf werden für die gesamte Ukraine, ökologisch wertvoll, nachhaltig und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, bislang ist da noch nicht viel passiert. Was wieder läuft, ist die Landwirtschaft im Dorf. Also die meisten Menschen in Posa-Pokrovsk leben von der Landwirtschaft. Das war am Anfang ein Riesenproblem, weil die ganzen Äcker natürlich und die ganzen Felder waren vermint, beziehungsweise mit Blindgängern verseucht. Und auch das hat gedauert, bis sind zwei Entminungsteams da reingeschickt worden, auch von der Regierung, staatliche Entminungsteams, aber die waren dann personell nicht so aufgestellt, dass sie da wirklich zügig arbeiten konnten. Führte dann dazu, dass die Bauern dann angefangen haben, selber diese Blindgänger aus dem Boden zu ziehen, was natürlich mega gefährlich war. Also wenn ich dann einfach so eine Granate nehme, den einen Schlepptau nehme und dann aus dem Boden ziehe, kann ich natürlich mal schnell hochgehen. Leider Gottes sind auch mal 4 Menschen dabei gestorben bei so einer Entminungsaktion in so einem Kanal. Thema Kanäle ist auch ein Problem für Prosaprokops, also für die Landwirtschaft, denn die hatten eigentlich so ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem noch aus Sowjetzeit. Also Kanäle, die sich bis ins Dorf reingezogen haben, so offene Kanäle. Diese offenen Kanäle sind in diesen Kriegshandlungen genutzt worden für die Panzer und Schützenpanzer, die sind da reingefahren, um ein bisschen Deckung zu haben. Und dabei sind diese Kanäle eben kaputt gegangen, sodass viel von dem Wasser, was da eigentlich durchfließt, mittlerweile versickert im Boden, und das bereitet der Landwirtschaft schon große Probleme. Aber wie gesagt, die Landwirtschaft funktioniert jetzt wieder einigermaßen. Habe dann bei meinem letzten Besuch auch eine große Wassermelone geschenkt bekommen. Die Regengegend ist dafür bekannt für den Wassermelonenanbau. Fand ich ganz nett als Präsent und glaube ich auch als Zeichen dafür, dass es irgendwie in Prosaprokops trotz allen Problemen vorangeht. Und auch wenn viele der Dorfbewohner das Ganze natürlich kritisch sehen, also das Problem ist ja immer, wenn man Hoffnung bei Menschen erweckt, wie es die Regierung getan hat, wie es der Präsident getan hat, als er in Prosaprokovsk war, und dann wenig bzw. gar nichts passiert, das ist natürlich das Fatalste, was passieren kann. Also das macht die Leute dann wütend und sauer oder zumindest depressiv. Aber es sind nicht alle so. Also Viktor, der sehr ältere Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe und den nach den vielen Baustellen gefragt habe, der hat erstaunlich gelassen reagiert.
Ich würde jetzt nicht kritisieren. Sie machen das normal. Okay, gut.
Ganz anders klingt jemand, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne im Dorf. Der heißt auch Viktor, und Viktor ist der Pfarrer des Dorfes. Und dieser Pfarrer, das ist so ein alter orthodoxer Pfarrer, den, so ein riesen Rauschebart. Und über den haben wir zwischendurch mal so ein bisschen Scherze gemacht, weil ich dem für die Renovierung seiner Kirche auch mal, als wir im Dezember 22 da waren, 5.000 Euro gegeben hatte. Die, so eine ganz klitzekleine Dorfkirche ist das, in Blau mit so einem ganz kleinen Turm, der noch nicht mehr, wir haben ja diese Zwirbeltürme in der Ukraine, genauso wie in Russland, und da sind normalerweise vergoldet, aber der Zwirbelturm ist noch nicht mehr vergoldet, weil sie das einfach nicht leisten konnten. Die meisten Leute in Prosaprokops gehen auch gar nicht zur Kirche und gingen auch früher nicht zur Kirche. Aber naja, jedenfalls habe ich damals gedacht, zwar im Dezember 22, das könnte ja auch so ein positives Zeichen für den Wiederaufbau sein, wenn die Kirche saniert wird. Die war nicht ganz kaputt, aber hatte eben Risse im Gemäuer. Deswegen hat Viktor 5.000 Euro gegeben, und dann war Viktor irgendwann weg mit seiner Ehefrau. Und dann haben wir im Team dann immer, als wir da hingefahren sind, sind wir auf die Suche nach Viktor gemacht. Und Nikolai, unser Fahrer, war dann irgendwie ziemlich sauer auf Viktor und wollte ihn die ganze Zeit irgendwie jagen oder was weiß ich. Jedenfalls, mittlerweile ist Viktor wieder zurück. Und dann sind wir tatsächlich dann auch zur Kirche gefahren. Und wie sich rausstellte, war an dem Tag dann eine Beerdigung. Und Viktor hat uns dann auch kurz von Gerüchten erzählt, die im Dorf kursieren.
Sie fangen an, Häuser zu bauen. Sie stellen die Bausätze auf. Aber es hat jemand gesagt, dass die Baufirma aus Kiew wohl Geld gestohlen hat.
Naja, das ist eben auch mal wieder was als Gerücht durch Prosaprokops wabert, nicht durch Prosaprokops, sondern durch viele andere Städte in der Ukraine, dieses Thema Korruption. Also die Ukraine war ja mal das Land in Europa, was mit am meisten von Korruption verseucht war. Das ist deutlich besser geworden, aber irgendwie hat sich das immer noch gehalten, dass grundsätzlich, wenn irgendwo was nicht läuft, sich irgendwer die Tasche voll gemacht hat, so als Überzeugung. Ob das ein Prosaprokovsker Fall ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Naja, jedenfalls, als wir dann auf dem Friedhof waren, das ist auch so ein uralt Friedhof, auf dem mittlerweile Leute wieder beerdigt werden. Da ist dann aus so einem alten roten Transporter ein Sarg rausgeholt worden. Das haben auch Oleg und seine Leute gemacht. Der Transporter war eigentlich einer, den sie gebraucht haben, um die Materialien durch die Gegend zu fahren. Und dann sind sie eben von Angehörigen der Toten, die ja beerdigt worden ist, gefragt worden, ob sie nicht aus einem Dorf in der Nähe, also Richtung Cherson, ob sie da nicht einen Sarg organisieren könnten, weil bei dieser Sargtischlerei in diesem besagten Dorf, da sei, wir sagen also besonders günstige Särge. Problem war nur, dass dieses Dorf mittlerweile schon unter Feuerkontrolle der Russen liegt. Das heißt also, der Fahrer, der da mit dem Transporter hingefahren ist, um einen Sarg zu holen, ist dann selber unter Beschuss geraten und hat dann auch erzählt, dass er, also wir dann irgendwie da am Rande saßen und zugeguckt haben, wie diese alte Dame aufgebahrt wurde, hat uns dann erzählt, dass das schon ziemlich eine sehr adrenalinlastige Reise gewesen sei und er so ganz froh sei, dass er da irgendwie lebend mit dem Sarg zurückgekommen ist. Das fand ich ihm auch nochmal ganz spannend. Naja, jedenfalls haben uns dann auch diese Beerdigung angeschaut.
Viele Menschen wollen hier beerdigt werden, aber viele wurden schon in Mykolaiv oder Winnizia beerdigt. Und einige von ihnen haben dort sogar Häuser gekauft. Trotzdem wollen sie am Ende wieder hierher, zurück in ihr Dorf.
Das ist, was der Pfarrer, was Viktor da gerade gesagt hat, ja, was ganz Wichtiges für die Leute. Also ganz viele gerade der älteren Leute, für die ist es ungemein wichtig, dass sie zu Hause beerdigt werden, in ihrer Heimat beerdigt werden, da beerdigt worden, wo ihre Eltern schon beerdigt worden sind, wo ihre Großeltern schon beerdigt worden sind, wo ihre Freunde und Bekannten beerdigt worden sind. Und das ist eben der Grund, warum sie nicht aus diesem Dorf weggehen, aus Prosa Pokrovsk, obwohl die Situation 3 Jahre oder nahezu 3 Jahre nach der Befreiung eben immer noch ein bisschen schwierig ist. Was ich bei diesen Besuchen immer wieder spannend finde und bemerkenswert finde, ist, dass die Leute eben einfach weitermachen, trotz dieser misslichen Lage. Obwohl sie die Geräusche des Krieges hören, jede Nacht, wie gesagt, drohen, immer wieder mal auch Explosionen in Cherson wird die Lage, dieser Großstadt, auch von Tag zu Tag problematischer. Die Front rückt zwar nicht wirklich schnell vor, aber so peu à peu und trotzdem bleiben sie eben in diesem Dorf. Trotzdem glauben sie, dass Prosa Pokrovsk eine Zukunft hat. Trotzdem sind die Bauern weiter auf den Feldern und das finde ich sehr, sehr spannend. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dieses Dorf weiter zu unterstützen. Das werden wir auch tun. Also ich habe Oleg versprochen, dass wir immer wieder mal dorthin kommen werden. Wir haben jetzt schon ein paar Mal in dem Dorf übernachtet. Ist sehr rustikal, aber es sind dann auch sehr schöne Abende, wenn man dann zusammensitzt, gerade im Sommer draußen bei Oleg im Garten, wird dann der Whisky auf den Tisch gestellt, welcher selbstgebrannter Schnaps. Es gibt sehr rustikales Essen. Das sind immer sehr schöne Abende, wo man über dies und jenes quatscht und einfach ja, schön. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen, dieses Dorf zu unterstützen. Für mich ist das Dorf allerdings auch so ein Stück Symbol dafür, wie es mit der Ukraine weitergehen wird. Also vor der Ukraine insgesamt stehen natürlich gewaltige Herausforderungen. Die Regierung versucht, Kriegsschäden zu beheben, orientiert sich aber erstmal an dem, was kriegswichtig ist, also Straßenbau oder die Reparatur von Schienensystemen und ähnlichen Dingen oder die Reparatur kritischer Infrastruktur, wenn die Russen mal wieder Umspannwerke zerballert haben oder die Stromnetze kaputt gemacht haben oder Kraftwerke beschossen haben. Das sind natürlich die Dinge, die in der Priorität an erster Stelle sind und das führt dazu, dass so Dörfer wie Prosa Pokrovsk dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das drückt auf die Stimmung in der Bevölkerung und wie gesagt, ist auf der anderen Seite dann eben auch die große Herausforderung für die Zeit nach dem Krieg, also sollte es mal endlich, hoffentlich bald Frieden geben in der Ukraine, dann steht das Land vor gewaltigen Herausforderungen, was den Wiederaufbau angeht. Wir sprechen da also von Kriegsschäden mittlerweile in Höhe von mindestens umgerechnet 700 Milliarden Euro. Dafür muss Geld organisiert werden, das muss in das Land reingehen, das muss auch so in das Land reingebracht werden, dass es eben nicht der Korruption anheimfällt. Das sind ja gewaltige Herausforderungen, vor denen dieses Land steht. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch, an den Menschen, die in Prosa Pokrovsk leben, diesen Willen zum Durchhalten, diesen Willen zum Weitermachen und den Willen, eben die Heimat wieder aufzubauen. Und das ist etwas, was ich immer wieder, wie gesagt, bemerkenswert finde, wenn ich in dem Dorf war. Das war im Krisenmodus. Produziert hat diese Folge Alexander Baumeister. Er ist auch Journalist beim Radiosender der Funke Mediengruppe. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns, bewertet uns, schreibt uns gerne. Alle 2 Wochen mittwochs gibt es eine neue Folge und immer wieder mal, wenn es das Weltgeschehen erfordert, auch Sonderfolgen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Macht's gut. Auf bald. Ciao, ciao.
Im Krisenmodus. Der Podcast aus Krisen- und Kriegsgebieten aller Welt. Mit Journalist Jan Jessen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.